Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen in der Gamer-WG. Ja, schon wieder sind ein, zwei Wochen vorbei und ihr hört uns hier in der Gamer-WG und wir haben die Zeit natürlich wieder genutzt, um uns das ein oder andere Spielchen anzuschauen und auch komplett durchzuspielen. Und heute in der Folge wollen wir euch direkt von zwei verschiedenen Titeln erzählen, nämlich einmal der Disney Afternoon Collection. Und dafür ist der Maurice heute mit dabei. Hallo Maurice.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, und du hast dir Thimbleweed Park rausgesucht, worüber wir dann in der zweiten Hälfte sprechen werden.
Ganz genau. Und ich glaube, was die beiden Spieler, oder bei dir ist es ja sogar eine Collection, auf jeden Fall gemeinsam haben, ist, dass ein klassisches Thema aufgegriffen wurde. Denn sowohl deins als auch meins hat die Wurzeln ja vor vielen Jahrzehnten schon in der Vergangenheit gelegt. Aber ich würde sagen, du fängst mal an, zu Disney Afternoon Collection ein paar Worte zu verlieren, weil die, vielleicht haben die Hörer davon auch bisher es weniger gehört. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, insofern lausche ich da mal ganz gespannt deinen Worten.
Ja, erstmal will ich sagen, dass ich es super finde, dass wir in letzter Zeit öfter diese multiplen Themen behandeln, weil vor Jahren war das so, dass wir immer diesen Krampf hatten, wir müssen auf einen Nenner kommen, um ein Thema zu finden, was alle gespielt haben. Oder mindestens zwei, dass halt ein Dialog entsteht. Ich finde das sehr angenehm, über Spiele sprechen zu können, die nur ich gespielt habe und einen Frageonkel beiseite zu haben. Und andersrum, dass jeder rankommt und jeder seinen Geschmack kundtun darf.
Ja, dafür ist das Thema Spiele ja mittlerweile dann doch zu vielfältig. Ich meine, es gibt so ein paar Spiele, die versammeln alle gemeinsam vom Fernseher, aber wenn man mal ehrlich ist, sind die Geschmäcker ebenso vielfältig wie das Angebot. Und insofern, ja, unsere Gamer-WG ist nun mal klein. Es ist kein Gamer-Schlafsaal, es ist noch eine kleine Gamer-WG. Und insofern, ja, mit unseren vier, fünf Männchen ist dann auch das Angebot natürlich etwas eingeschränkt.
Ja, wir versuchen derzeit aufs Gamer-Mietshaus anzugraden, aber dafür brauchen wir noch ein paar Untermieter.
Der Gamer-Tower in Anlehnung an den Trump-Tower. Genau.
Ja, die Disney Afternoon Collection ist eine digitale Sammlung von sechs NES-Klassikern, die, wie der Titel schon sagt, auf den Disney Afternoon Zeichentrickserien basiert. Lustigerweise nicht für die Switch erschienen, obwohl das alles NES-Klassiker sind, sondern bisher für PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen. Das sind dieselben Macher, die die Mega Man Legacy Collection gemacht haben. Da kam die 3DS-Fassung zum Beispiel auch ein halbes Jahr später. Also wenn ihr das auf der Switch spielen wollt, wartet vielleicht noch ein paar Monate. Ich denke, das wird spätestens in 6 Monaten auch dafür angekündigt.
Wo du das Thema gerade anreißt, das habe ich mir bei ganz vielen Titeln jetzt in den letzten Tagen gedacht. Ich glaube nach wie vor, dass der Erfolg der Switch einfach gerade auch die Indie-Studios komplett überrascht und überrannt hat und dass doch der ein oder andere Titel, der momentan in dem Segment rauskommt, durchaus für die Switch hätte erscheinen können und wahrscheinlich dann zukünftig bei dem Erfolg, wenn er so weiter anhält, dann auch parallel erscheinen wird. Aber gut, jetzt ist es erstmal so, wie es ist, ne?
Ja, und das ist jetzt ja keine Collection, wo du sagst, dazu brauchst du, da musst du vielleicht irgendwas anpassen von der Hardware her. Das ist ja nicht irgendwie ein forderndes 3D-Spiel, sondern halt wirklich nur NES-Raum, 6 Stück mit einem schönen Hintergrund. Und ich glaube nicht, dass da irgendwie Hardware oder Developer-Kits das Hindernis waren, sondern wahrscheinlich echt nur irgendwie Lizenzierung oder irgendwas, weshalb das ein bisschen später kommt. Es ist noch nicht offiziell, aber ich gehe mal davon aus, dass wir spätestens in einem halben Jahr die Disney Afternoon Collection auch auf der Switch spielen können. Und auf dieser Collection finden wir 6 Titel, sind zum einen DuckTales 1 und 2, Chip und Chap 1 und 2, Captain Baloo und Darkwing Duck. Spiele, die verschiedener nicht sein könnten. Die beiden Chip und Chap Titel sind Co-op Jump'n'Runs. Die DuckTales Spiele sind sehr klassische Jump'n'Runs. Man kennt's ja mit dieser Pogo-Mechanik, die ein bisschen an Commander Keen erinnert. Darkwing Duck, die verwirrenden Namen. Darkwing Duck ist ein sehr Mega Man-ähnliches Spiel. So ein Jump'n'Shoot, würde ich sagen. Und Captain Baloo ist ein Shooter man fliegt halt in dem Flugzeug rum und ballert halt auf die Gegner. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass man nicht nur in eine Richtung fliegt, sondern auf Knopfdruck auch wieder zurückfliegen kann. Was es halt ein bisschen vom Shooter-Alltag, vom Shoot-em-up-Alltag abhebt, sag ich mal.
Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch benötigt für verschiedene Sequenzen, kann ich mir vorstellen, ne? Dass man hin und her fliegt, ja.
Hast du einen der genannten Titel schon mal gespielt, auf die eine oder andere Weise? Weil alle Versionen, glaube ich, auch Gameboy-Ableger bekommen haben.
Asche auf mein Haupt, aber zu den Zeiten des NES, kann ich sagen, hatte ich selber kein NES. Ich hatte in der Familie einen Cousin, der hatte einen NES, da habe ich darauf schon mal gespielt. Und ich habe auch bei Freunden oder aus der Klasse vom NES gespielt. Ich selber war aber eher der Heimcomputer-Mensch. Und insofern habe ich DuckTales damals mal gespielt. Die anderen Titel auch alle gesehen und eventuell mal damals im Horten oder was es so für, oder im Kaufhof mal angezockt, aber jetzt so selber habe ich die nicht intensiv gespielt. Was mir insgesamt bei den Titeln eigentlich eher in Erinnerung geblieben ist, war die auch für die damalige Zeit schon etwas eben krümelige NES-Grafik, die den vollen Charme wahrscheinlich nur dann entfaltet, wenn man die Spiele auch zur damaligen Zeit auf seinem eigenen Gerät bis zum Umfallen gespielt habe, kann ich mir vorstellen. Ähnlich wie so ein Gianna Sisters aus meiner Sicht einen schönen Retro-Charme hat, objektiv aber total kacke aussieht.
ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt so zum Ende dieser Generation aufgewachsen bin. Also als ich in die Schule ging, war das Super Nintendo in aller Munde. Ich habe auch sehr lange kein NES in freier Wildbahn gesehen. Ich habe vor 2-3 Jahren bei Madcow das erste Mal ein echtes NES gesehen und einen echten NES-Controller in der Hand gehabt und die sind scheiße klein.
Und warst du versucht, eine Videokassette für die höhere jüngeren Datums, das war der Vorgänger der DVD, in dieses Gerät reinzustecken?
Nein, ich
war sehr witzig, weil das vorne auch ja so ein Frontladesystem hat. Ne?
Ich hatte keine VHS dabei zu dem Zeitpunkt, nein. Ich habe damals DuckTales auf dem Gameboy gespielt. Unsere Bibliothek hatte DuckTales 2 auf dem Gameboy. Das habe ich darüber spielen können. Und bei Madcow haben wir Chip und Chap versucht, im Koop zu spielen. Versucht deswegen, weil NES-Spiele bekanntermaßen sauschwer sind. Und das war auch das Erste, was mir diese Collection klargemacht hat. Ich sagte mir, okay, fange ich mit DuckTales an? Da habe ich ja die Erfahrung vom Gameboy. Ich habe es auf dem Gameboy 100.000 Mal durchgespielt. Was soll daran so schwer sein? Direkt erste Stage, 100 Mal am Stück gestorben. Und da kommt schon die erste Besonderheit ins Spiel, weil das halt eine emulierte Collection ist, hat man ein paar zusätzliche Features eingebaut. Man kann Save States erstellen. Leider nicht wie beim NES Classic 4 Stück, sondern nur einen pro Spiel, was ein bisschen ärgerlich ist. Und ich weiß auch nicht, weshalb das Speichern so lange dauert. Das dauert 10, 15 Sekunden, was schon ein bisschen komisch ist, aber es geht immerhin, was aber nicht zwingend nötig ist, da, wenn man in einem Spielfluss ist, die meisten Spiele so eine halbe Stunde durchspielen kann, halbe bis ganze Stunde maximal. Und das zweite Feature ist ziemlich genial, es ist eine spontane Rückspulfunktion. Du kannst, wenn du gestorben bist, sofort auf den linken Bumper drücken und das Spiel spult zurück. Und du kannst so lange zurückspulen, wie du willst, bis zum kompletten Anfang des Spiels. Aber meistens reicht's halt, so ein paar Sekunden zurückzuspulen, so dass du dem Gegner, von dem du gerade getroffen und besiegt wurdest, noch ausweichen kannst.
Du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, dass du dir Forza Horizon geholt hast. Dann wirst du die Funktion des Rückspulens da ebenfalls lieben, weil auch das ist ein tolles Feature, was in dem Spiel dann auch drin ist. Also ich finde es generell bei so Reaktionsspielen dann auch ganz angenehm immer, wenn man denn dann die Möglichkeit hat, auch nochmal irgendwie das letzte Gameplay einfach zurückzusetzen. Wie bei Braid, da war das ja auch so mit dem Hin- und Vor- und Zurückspulen.
Ja, wobei das in dem Fall keine Puzzle-Komponente ist.
Okay.
Wie gesagt, die Spiele sind extrem schwer, aber ich habe festgestellt, nach einem gewissen Punkt, wo ich so 3-4 Spiele schon durch hatte, wurde es immer einfacher, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat. Es ist halt so verwirrend, dass man nur zwei Buttons braucht, ja, weil das NES wird nur zwei Knöpfe hatte, damit dann alle Manöver auszuführen. Das erste Chip und Chap, wie gesagt, mit Mad Cow, ich glaube, wir sind in den zweiten oder dritten Level gekommen, bevor wir aufgegeben haben. Das war das einfachste Spiel der Collection. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es allein gespielt habe und das einfacher, also allein sehr viel einfacher ist, oder ob einfach schon die Übung dann zu dem Zeitpunkt drinne war. Weil sowas wie Darkwing Duck, ich bin kein Mega-Man-Spieler, ich musste da echt mich durchbeißen, die Rückspulfunktion bis aufs Limit ausreizen, um irgendwann dann die Credits sehen zu können. Und du sagtest, die Grafik ist, da muss man da gewesen sein zu der Zeit. Das ist genau der Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob es daran liegt, dass ich halt ein Gameboy hatte und weiß, wie ein DuckTales darauf aussah, oder ob's einfach wirklich gute Pixel-Kunst ist. Aber wenn Darkwing Duck dasteht und seine Pose macht und es gibt eine Galerie, da sieht man dann, wie diese Pose aus der Zeichentrickserie übernommen wurde und wie liebevoll das in diesem, was weiß ich, 15x15 Pixelblock umgesetzt wurde. Das sieht schon irgendwo immer noch charmant aus. Und halt überraschend detailgetreu zur Serie. Und das trifft halt auf alle Figuren zu. Man erkennt Captain Baloo in dem Flugspiel. Man sieht zwar meistens nur seinen Kopf, ja, aber man erkennt ihn. Mhm. Wenn man DuckTales spielt, Trick und Track, das Mädel, von dem ich den Namen nicht mehr weiß, Quack, den Bruchpiloten, Dagobert Duck selbst. Die Figuren sind toll gezeichnet. Und wenn man dann die Chip- und Chap-Teile spielt, das sind halt diese kleinen Chipmunks. Ich weiß nicht genau, was das für Viecher sein sollen.
A-Hörnchen und B-Hörnchen.
Ah, okay.
So hießen die ja auf Deutsch. Und das sind, glaube ich, ganz normale Eichhörnchen, ne?
Sollen das Eichhörnchen sein? Okay.
Ja, oder so Flughörnchen. Ja, Streifenhörnchen heißen die Viecher.
Okay.
Biologie und ich, ja. Ich bin ein Streifenhörnchen.
Und die sehen im ersten Teil noch recht platt aus, sage ich mal. Aber im zweiten Teil, ich glaube, das ist auch das aktuellste Spiel. Die sind nämlich nicht nach Titel sortiert, sondern in welchem Jahr sie rausgekommen sind. Und da hast du dann die Figuren und die wirken fast schon plastik, allein dadurch, wie die Pixel angeordnet sind und wie mit einzelnen Pixelpunkten Schattierungen gelegt wurden. Und das sah schon echt beeindruckend aus. Also wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, ob es daran liegt, dass ich halt weiß, wie solche Spiele auf dem Gameboy aussahen, wie dass man die einzelnen Pixel noch zählen konnte, oder ob es echt daran liegt, dass die Zeichner und Animatoren bei Capcom einfach ihr Handwerk wussten.
Ich denke mal, das wird eine Mischung aus allem sein. Ne? Man war damals wirklich da bestimmten Limitierungen ausgesetzt und musste dann damit auskommen. Und dann, ja. Hat das Gerät auch so einen Scanline-Emulator oder sowas? Das hat ja das NES Mini, dass man aussuchen konnte, ob man klare Pixel oder einen CRT-Fernseher von früher emuliert hat. Das hat die Collection auch sowas?
Ja, die hat verschiedene Modi, die man alle einzeln anwählen kann. Man kann 4:3 spielen, dann hat man oben, unten, links und rechts halt entweder ein Hintergrundbild oder einfach einen schwarzen Hintergrund. Man kann das auf Vollbild schalten, aber in der Originalauflösung noch. Dann hast du halt nur links und rechts Balken. Man kann auf 16:9 stellen, was sehr widerlich aussah, ist nicht empfehlenswert. Und dann kann man halt so spielen, wie man das auf dem Emulator sehen würde, halt ohne Scanlines. Und man kann zwei Stufen von Scanlines zuschalten. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied zwischen beiden ist, was emuliert. Aber man sieht schon einen Unterschied visuell. Ich muss allerdings sagen, dass mir das Bild insgesamt ohne die Scanlines besser gefallen hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt eine lange Emulatorphase hatte als Jugendlicher und dass ich das eher gewohnt bin, dass das halt so klar ist. Aber ich fand das mit Scanlines eher störend, muss ich gestehen.
Okay, wahrscheinlich ist es Geschmack. Also ich auf dem NES zum Beispiel habe ich immer mit diesen Scanlines gespielt. Irgendwie fand ich, sah das geschmeidiger aus. Aber ja, kann man ja so und so zum Glück einstellen. Was ich schade finde, ist, am coolsten finde ich, aber das habe ich bisher noch bei gar keinem der Spiele gesehen, wenn man seine Fernsehergröße einstellen könnte. Und dann würde quasi das Gerät emulieren, wie das Ganze auf dem typischen früher entweder 30 cm Kinderzimmerfernseher oder von mir aus auf dem 70 cm Wohnzimmerfernseher ausgesehen hat. Dann auch nochmal so als Retro-Effekt. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Wenn ich überlege, was wir früher alles auf diesen 30 Zentimetern da gespielt haben, das war.
Ja, aber mit Originalauflösung, dass das halt so Briefmarken groß ist.
Ja, ja, klar, gestaucht, quasi auf deinem großen Fernseher dann so ein 30 Zentimeter Fensterchen irgendwie, wo das läuft. Und drumherum, wie du schon meinst, so einen lustigen Bilderrahmen.
Ja.
Das wäre es eigentlich. Aber gut.
Diese Bilderrahmen, noch nicht gesehen. Diese Bilderrahmen sind natürlich auch auf, jeweils auf das Spiel zugeschnitten. Und, das Coole ist, anders als in anderen Collections, sind die Bildergalerie und die Soundtracks alle schon von Anfang an freigeschaltet. Das heißt, du musst dich nicht durch Captain Baloo, was zum Beispiel das schlechteste Spiel in dieser Collection ist, nicht durchquälen, wenn du da dir den Soundtrack dazu komplett anhören willst. Weil das Tolle ist ja auch, bei diesen Capcom-Spielen, muss man ja sagen, das sind alles Capcom-Titel, dass sie zum Beispiel die Original-Intro-Musiken aus der Zeichentrickserie in jedes Spiel gepackt haben. Was natürlich bei mir dann auch viel Nostalgie wirkt, weil ich diese Serien geliebt habe als Kind, ja. Ich habe Captain Baloo rauf und runter geschaut, DuckTales natürlich rauf und runter geschaut, Chip und Chap, wenn das auf Super RTL dann irgendwann gelaufen ist, nicht genug davon bekommen. Und Darkwing Duck ist eh besser als Batman, da, ich hab's gesagt.
Uiui.
Ja.
Ja, also die Serien habe ich früher auch gern geguckt und ich glaube auch, dass das einen Großteil des Charmes natürlich dann an der Stelle ausmacht irgendwo.
Ja.
Dass man die bekannten Charaktere hat und das eben mit unverwüstlichem Disney-Spieldesign versehen, weil damals waren die Disney-Spiele, fand ich auch gefühlt, deutlich besser als heute. Irgendwie.
Ja, ne? Und nicht nur aus der NES-Zeit, sondern auch Mega Drive, Super Nintendo,
Aladdin,
Goof Troop. Ja. So tolle Spiele gewesen. Ja, ja. Die Sammlung kostet 20 Euro. Und wenn man jetzt guckt, okay, ein Virtual Console Titel NES kostet 5 Euro. Das sind 10 Euro gespart, wenn man den Vergleich zieht. Und man hat halt noch diese Filteroption, die Bildgrößenoption, die Soundtracks und die Bildergalerie. Wobei die Bildergalerie recht armselig ist. Ich sag mal, so eine Handvoll Artworks, eine Handvoll Promomaterial und dann halt von allen Spielen die Originalpackungen und die US-Packungen, also die japanische Packung und die amerikanische Packung vom NES und vom Game Boy, was schon ziemlich nett ist. Aber ansonsten hast du relativ wenig Bonusmaterial, wo ich jetzt sagen würde, selbst wenn man die NES-Titel schon hat oder mal auf dem Emulator gespielt hat, muss man sich diese Collection zulegen. Ich finde 20 Euro ziemlich happig dafür, dass das nur 6 Spiele sind. Aber da steckt dann halt irgendwo auch noch die Liebe zum Detail drin, weil man kann die Spiele natürlich normal spielen mit diesen Rückspul-Features und den Save-States. Aber es gibt auch zusätzliche Modi, wie diesen Speedrun-Modus für jedes Spiel. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Speedruns geschaut hast auf Twitch, aber die haben ja meistens so ein Overlay, wo dann halt verschiedene Abschnitte des Spiels gekennzeichnet sind und wie lange man braucht ungefähr, bis dahin zu kommen und ob man da drüber oder da drunter liegt. Das ist alles schon in dem Spiel integriert. Das heißt, das ist Speedrunner-kompatibel. Es ist schon komplett so ausgelegt, dass man das so streamen könnte. Und das gibt's auch mit dem Boss Rush pro Spiel. Das habe ich bei beiden DuckTales-Spielen, glaube ich, ausprobiert. Hat auch dieses Zeitfenster drin, dass man seine Zeiten verbessern kann, je nachdem, wie schnell man die Bosse erlegt. Aber dieses Gesamtpaket, ich weiß nicht, ob 20 Euro für Newcomer, die halt nicht in dieser Zeit aufgewachsen sind, die nicht die Cartoons gesehen haben, ob das Leute da irgendwie anlockt, weil Mega Man ist eine große Marke, die, ich sag mal, bis vor kurzem, auch wenn es nicht stimmt, ja, so 10, 15 Jahre ist schon her, der letzte Mega-Man-Teil, halt immer noch irgendwo ein Standbein ist für Capcom. Und die Disney-Spiele sind das nicht.
Wie lange spielt man an einem so einem Titel? Kann man das so ganz
sagen? Wie gesagt, so 30 bis 60 Minuten.
Okay.
Wenn du nichts zurückspulen willst, also vor allem so ein Captain Baloo, das ist schon sehr nervenaufreibend, sitze vielleicht anderthalb Stunden dran, aber du kommst halt maximal bei 5 Stunden raus, wenn du jeden Titel nur einmal durchspielen willst. Und wenn du dann nicht Lust hast auf diese Zeit-Challenges oder diese Boss-Rush-Modi, dann hast du es danach auch schon durch. Und wie gesagt, ich denke, 15 Euro wäre ein besserer Preis gewesen. Ich verstehe aber, weshalb es 20 Euro kostet. A, es ist alles Lizenzsache natürlich, ja, das hat immer noch die Originalmusik drin von den Disney-Zeichentrickserien. Es hat sogar, die Disney Afternoon Collection heißt so, weil es diese Zeichentrickserien in den USA halt am Nachmittag gezeigt wurden, am Wochenende. Und das hatte in den USA so einen Einspieler. Und diese Musik von dem Werbeeinspieler, bevor dieser Zeichentrickblock losging in den USA, haben die 8-Bit-tifiziert, sag ich mal, und in diese Collection gepackt. Und die hat auch so einen schicken Retro-Stil im Hauptmenü. Ich kann das nicht genau beschreiben. Ich weiß gar nicht, wie der Stil heißt, aber das halt so verschiedene Punkte auf Ebenen liegen und die bewegen sich unterschiedlich. Das sieht super toll aus. Es ist schön animiert. Es ist alles Retro, 90er-Flair. Aber dafür muss man halt ein Herz haben. Und ich weiß nicht, ob das junge Leute, junge Menschen, die einfach nichts mit NES anfangen können, aber halt vielleicht schon mal von DuckTales gehört haben, weil das einen guten Ruf hat, für 20 Euro da in die Collection schauen. Also der Preis ist mein größtes Ärgernis an der Collection.
Ja, ich glaube, das ist für Fans von früher und da glaubt man dann die 20 Euro auch holen zu können.
Ich hab sie gerne bezahlt, aber ich kann halt nicht jeden sehen. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wenn Kai, der ursprünglich heute dabei sein sollte, dass ich ihn damit überreden könnte und dann sage ich ihm, und die Collection kostet 20 Euro, dass er dann sagt, ja, für einen 10er, 15 Euro hätte ich es mir mal angeschaut, aber 20, da hört irgendwo der Spaß auch auf.
Zumal ja einige, zumindest die Glück hatten, ja auch zu Weihnachten dann noch für 70 Euro ein NES-Klassik bekommen konnten, wo dann direkt 30 Titel aus der Ära drin waren. Wenn man dann noch den Hardware-Preis abzieht, kann man sagen, da ist die Software dann ja vielleicht dann maximal auch nur 20, 15 Euro für 30 Titel gewesen. Dann ist das natürlich schon relativ teuer. Ist das ein reines Download-Spiel? Wahrscheinlich, ne? Ja. Oder hast du es in der Box geholt?
Ich hätte es toll gefunden, wenn es eine Box gäbe. Diese Mega Man Legacy Collection hat auf dem 3DS dann später eine physikalische Edition bekommen. Wenn das auf Switch kommt, mit einer physikalischen Edition, dann schlage ich es sofort zu. Egal, ob ich eine Switch zu dem Zeitpunkt habe oder nicht, weil das wäre natürlich so das Nonplusultra nochmal, diese Klassiker auf einem echten Speichermedium zu haben.
Ja, vor allen Dingen auf dem passenden Gerät, ne?
Das ist ja
dann doch. Wie sieht's mit Achievements aus? Ist da nachgerüstet worden irgendwie?
Man hat, also ich habe es auf der PS4 gespielt, deswegen kann ich dir nicht sagen, was du auf der Xbox One bekommst. Das sind alles Bronze-Trophäen und ich sag mal so, gut die Hälfte kriegst du dafür, wenn du die Spiele durchspielst. Es ist egal, ob du die auf einfach, mittel oder schwer durchspielst. Und den Rest kriegst du dadurch, dass du die Spiele einmal im Zeitmodus spielst, einmal diesen Boss Rush spielst und dann noch so Bonus-Achievements, zum Beispiel spiele ein Spiel durch, ohne zurückzuspulen. Und habe ich noch nicht geschafft, muss ich gestehen. Ich sitze dran, aber DuckTales ist schwerer als gedacht, wie gesagt. Und aber auch da wieder, es spielt keine Rolle, ob du es dann auf einfach spielst. Hauptsache, du hast nicht zurückgespult. Und das sind nette Achievements. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht sehen, dass ich jetzt mir die Bronze-Trophäe hole für Captain Baloo, weil das Spiel hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte in die Collection. Es ist schön, dass es dabei ist. Ich habe es noch nie gespielt gehabt, aber das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, also das ist eine nette Dreingabe. Er hätte es nicht gebraucht in der Sammlung. Und wie gesagt, das ist so schon schwer genug mit Zurückspulen. Ich habe nicht die Muße, das in unter 2 Stunden ohne Zurückspulen durchzuspielen.
Ja. Vielleicht hat man, ich weiß nicht, ob es damals noch mehr Spiele gab, vielleicht hat man auch einfach alles von Disney draufgepackt, was es damals gab auf dem Gerät, ne? Auch das wäre ja denkbar.
Ja, ich denke schon, dass es der Fall ist, weil auf dem Super Nintendo gab es natürlich auch viele Disney-Spiele, ich denke, dass man das einfach pro System trennen wollte. Dass da halt keine visuelle Diskrepanz entsteht.
Ja, okay, also eine Liebhaber-Collection ist es
ja geworden. Das, man muss Disney-Fan sein und man muss die Cartoons lieben. Dann ist das ein schönes Gesamtpaket.
Ja, also ich hatte auch von der Collection im Vorfeld quasi gar nichts gehört. Nachdem es jetzt rausgekommen ist, hat es schon so ein bisschen Wellen geschlagen, weil wenn man auch da sich vor Augen hält, wie viel herauskommt in vielen Podcasts, ist es dann doch nochmal mit erwähnt worden sogar, was ich so mitbekommen habe, zumindest denen, die ich höre. Und insofern ja, freut es mich, dass es dir dann auch gefallen hat.
Ja, es kam relativ zügig. Ich glaube, das wurde im Januar oder Februar angekündigt und jetzt ist es schon raus. Also das ging ziemlich fix. Und ich hätte nichts dagegen, wenn sie sagen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres gibt's die nächste Collection mit Capcom-Klassikern.
Ja, das größte Problem ist ja zum Beispiel so Dinge wie Aladdin und so vom Super Nintendo, die waren bisher immer nur, glaube ich, in der PC-Variante nochmal neu aufgelegt worden. Irgendwie, das war so ein bisschen komisch. Also diese Original-Super-Nintendo-Variante auch für einen PC. Also du kannst ja viele von diesen Disney-Klassikern auch auf dem PC irgendwie relativ günstig kaufen, bei GOG oder meine ich zum Beispiel. Nur dann ist es immer die PC-Variante. Und gerade wenn man damals auf dem Super-Nintendo gespielt hat oder auf dem Mega Drive, will man natürlich nicht die PC-Variante haben, die gerade auch zur damaligen Zeit, meine ich, noch so ein bisschen schlechter war als die Konsolen-Variante.
Ja.
Aber ja. Warten wir mal ab, was da kommt.
Ja, also ich bin froh, sie mir zugelegt zu haben. Und ich jedem, der einen der Titel damals gespielt hat und einfach sagt, okay, ich will den Titel nochmal spielen heute, der kriegt dann halt schön viele Dreingaben halt mit zusätzlichen Spielen, die fast alle auch ziemlich gut sind. DuckTales 1, 2, Chip und Chap. Vor allem der erste Teil macht riesig Spaß. Der zweite hat ein paar Macken. Und Darkwing Duck sind halt großartig und wie gesagt, so das Abschlusslicht ist dann Captain Baloo und Chip und Chap 2, wenn man gerade einen schlechten Tag hat, weil das hat nach jedem Level so eine Minute bis zwei Minute Dialog. Das ist schon ein bisschen nervig.
Braucht man dann totgeschwätzt.
Ja. Ja, das Spiel an sich ist super, aber du kannst die Dialoge halt nicht vorspulen. Das ist das, weshalb ich sage, an einem schlechten Tag würde ich sagen, ist ein schlechtes Spiel, aber eigentlich macht es schon Spaß. Und man kann halt, wie gesagt, die beiden Chip und Chap-Teile sogar im Koop spielen, was ziemlich cool ist.
Ja, wollen wir zum nächsten Titel kommen oder möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen?
Das soll schon gewesen sein. Der nächste Titel, wir haben es schon gesagt, Thimbleweed Park. Es ist ein Genre, namentlich Adventures, Point-and-Click-Adventures, das ich als Kind immer wieder versucht habe. Und ich weiß nicht, ob ich zu blöd dafür war oder ob einfach diese Logik, die hinter diesen Spielen steckt, mir zu hoch war. Aber das ist der Grund, weshalb ich mich nicht angeschaut habe. Aber es sieht von den Bildern, die ich gesehen habe bisher, genauso aus, wie ich so ein klassisches LucasArts Point-and-Click im Kopf habe.
Ja, ich würde zum Beginn gern so ein bisschen ausholen. Und zwar hat vor einigen Jahren auf Kickstarter Tim Schäfer ja überhaupt Kickstartern im Spielebereich wirklich populär und publik gemacht, in dem ein neues Adventure angekündigt worden ist, was damals erstmal Double Fine Adventure, also benannt nach der Firma Double Fine von ihm, angekündigt wurde. Und es wurde versprochen, eben dieses Gefühl von Adventuren und Point and Click und allem, was dazugehört, wieder zurückzuholen. Und Tim Schäfer ist eigentlich einer der Meisterköpfe hinter diesen LucasArts Klassikern immer gewesen. Er hat damals die meisten Spiele mit Ron Gilbert zusammen gemacht. Ron Gilbert ist der Kopf hinter Thimbleweed Park. Und viele, so wie ich auch, waren damals total geflasht von dem, was Tim Schäfer da angekündigt hat und haben dann Geld auf den großen Kickstarter-Haufen mit draufgeschmissen. Und dann ist erstmal nicht innerhalb von dem zeitlichen Rahmen ja das geliefert worden, was kommen sollte. Und für viele vermute ich, wie auch für mich, dann auch am Ende nicht das gekommen mit Broken Age, was eigentlich in meinen Köpfen oder in meinem Kopf, ich habe ja nur einen, was ich mir so überlegt hatte, was da quasi kommen könnte als neues Adventure. Der Tim Schäfer hat ja was sehr Modernes geschaffen mit moderner Grafik im typischen Double Fine-Stil. Wer so Spiele wie Psychonauts kennt oder ähnliches, der weiß quasi, wie er so die Grafik gestaltet. Und der hat, wenn man so will, würde ich schon sagen, ein Adventure ins Heute und Jetzt geholt, aber für mich eigentlich nicht auf den Punkt das abgeliefert, was ich mir versprochen habe. Du wolltest gerade was sagen, Maurice, glaube ich.
Nein, nein.
Hast nur gezuckt.
das Ding ist, so wie ich Broken Age aufgenommen habe, von den Leuten, die es gebackt haben, von den Leuten, die es auch durchgespielt haben, dass das eine Enttäuschung auf hohem Niveau war. Dass es nicht, wie du schon gesagt hast, dass es eben nicht das war, was sich die Leute erhofft haben von dem Versprechen, das gemacht wurde.
Genau, also man hatte sich ein neues Monkey Island, ein neues Maniac Mansion, irgendwas in der Art versprochen, irgendwie in den Foren, und das ist es halt nicht geworden. Es ist stöhnen auf hohem Niveau, da hast du recht. Und dann ist das Spiel ja damals sogar noch in zwei Teilen herausgekommen, weil irgendwie das Geld ausgegangen war. Da war vieles nicht ganz so rund. Auf jeden Fall, all das hat dazu geführt, als dann Ron Gilbert vor 2 Jahren, glaube ich, gesagt hat, Leute, ich möchte auch ein neues Adventure machen im Stil der alten, wo ich mir gedacht habe, okay, diesmal kriegst du mein Geld aber nicht im Vorfeld. Jetzt will ich erstmal sehen, was da kommt. Zumal er mit The Cave zuletzt ja auch so ein Knobelspiel rausgebracht hatte für Konsole. Vielleicht hast du das auch mal gespielt.
Nein, aber ich erinnere mich, dass du das erwähnt hattest.
Okay. Was auch gut war, aber wo man auch schon sehen konnte, dass das eher so ein Adventure im modernen Stil war. So, und jetzt ist Thimbleweed Park vor grob, würde ich sagen, 6 Wochen Stand heute herausgekommen. Und hat mich komplett weggehauen, weil das ist das geworden, was ich mir schon vor etlichen Jahren eben versprochen habe. Also Ron Gilbert hat ein Spiel gemacht, was den grafischen Stil dieser alten LucasArts Adventures sehr schön aufgefangen hat. Wenn man sich so Screenshots anschaut, das sieht tatsächlich aus wie ein Zack McCracken oder Maniac Mansion, was den Artstyle angeht. Das heißt, man hat eher größere Figuren mit sehr großen Charakterköpfen und nicht ganz so diese etwas kleineren Figuren, wie es bei einem Indiana Jones oder Monkey Island der Fall war. Gleichzeitig ist die Grafik aber schon, also wirklich sehr schön bunt und überhaupt kann man sagen, auch was Beleuchtungstechnik und Animationsphasen angeht, das ist schon alles Stand heute. Nur es sieht vom Artstyle aus eben wie frisch aus den Ende 80ern, Anfang 90ern gekrochen, was dadurch sich ausdrückt, dass man diese schöne Pixelgrafik hat. Selbst auf einem großen Fernseher sieht das Ganze aber immer noch schick aus. Und in den Menüs oder ähnlichem, man findet diese Verben wieder. Moderne Adventures haben ja eigentlich, dass man auf irgendwas draufklickt und dann wird immer das Richtige gemacht. Hier hat man nach wie vor diese Klassiker wie öffne, nehme, drücke, schließe, schaue, ziehe, gebe, rede, nutze. Also letzten Endes diese Verben, womit man dann Sätze zusammenklickt, wie es damals in der Scum Engine, die ja für Maniac Mansion dann auch gemacht worden ist, eingeführt wurde. Das Einzige, was hier quasi modern ist, und das hat man glaube ich, aus der überarbeiteten Version von Maniac Mansion übernommen, von, wie heißt das Piratenspiel, Monkey Island, gibt's ja gar nicht, übernommen, dass man für die einzelnen Objekte kleine Piktogramme hat. Das heißt, wenn man einen Schraubenzieher mitnimmt, dann hat man so ein kleines Bildchen jetzt vom Schraubenzieher unten rechts und da nicht mehr stehen Schraubenzieher, wie es bei Maniac Mansion oder Zack McCracken oder so noch der Fall war.
So wie du das beschreibst, klingt das so, wie was wir an Shovel Knight immer gelobt haben. Dass es halt die Ästhetik original einfängt, aber halt nicht vergisst, dass das ein Spiel im Jahr, wann auch immer Shovel Knight rauskam, 2015 oder so ist. Und wenn du sagst, okay, es hat die Ästhetik eingefangen, aber dass die Animationen und so weiter auf dem heutigen Stand sind, wie man sich so Animationen vorstellt. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ich habe es noch nie in Bewegung gesehen. Ich weiß nicht, wie das Spiel in Bewegung ausschaut. Aber ich denke dann sofort an die, oh Gott, das habe ich vergessen, wie die Entwickler heißen. Way Forward, die immer ihre super tollen animierten Sprites haben. Klar sind das bei so einem DuckTales Remastered echte Zeichentrickfiguren, ja, die solche Animationsphasen haben. Aber halt das in diesem klassischen Pixel-Blöckchen-Look.
Ja, das sind so die Unterschiede. Ich sag mal, früher war es so bei einem Maniac Mansion, wenn es geheißen hat, irgendwie benutze Schraubenzieher mit Tür, dann war die Tür danach offen. Und jetzt sieht man, wie der den Schraubenzieher rausnimmt und dann die Schrauben kurz rausdreht oder ja. Ähnliches. Ne, also das sind so die kleinen, aber feinen Unterschiede. Und es wird quasi auch nichts wiederverwertet oder Ähnliches. Was ich liebe, ist, man hat einen Cursor, der dem Cursor aus der Monkey Island Ära entspricht. Der hat so einen ganz bestimmten Look. Jeder, der früher die Spiele gespielt hat, weiß, dass das immer genau ein Pixel quasi in der Breite und Höhe war. Also das hat man gefühlt auch so beibehalten. Das ist sehr schön. Und was den Soundtrack angeht, hat man hier in dem Spiel auch immer diese Musik, die sich den einzelnen Szenen anpasst. Also da hat er wirklich versucht, diese alten Sachen aufzufangen und gleichzeitig dann in die Moderne zu bringen. Auf der anderen Seite, und das ist, sage ich mal, positiv und negativ zugleich, wo Tim Schäfer mit seinem Adventure auch eben eine innovative neue Geschichte erzählt hat und quasi überhaupt keine Rückschlüsse oder überhaupt keine Bezüge auf alte Geschichten von ihm genommen hat, lebt dieses Spiel davon eigentlich insgesamt in die Vergangenheit zu reisen. Sowohl von der Story her, das Spiel spielt in den 80ern in so einem heruntergekommenen Kaff, wo auch nicht allzu viele Menschen wohnen, irgendwie 80, 90 Einwohner nur, ist also ein kleines amerikanisches Städtchen. Und viele von den Dingen, die dort in der Stadt sind, sind wirklich auch den 80ern entsprungen. Man hat einen Laserdiscladen, man hat VHS-Kassettenrekorder und alles, was dazugehört. Auf der anderen Seite bezieht sich das Spiel an vielen Stellen eben auf die alten Klassiker zurück. Das heißt, es gibt Queranleihen auf Maniac Mansion, Zack McCracken, Monkey Island, was sich darin ausdrückt, dass man zum Beispiel diese berühmten Brillen mit den Nasen aus Zack McCracken, die kennst du vielleicht auch, die Außerirdischen dort getragen haben. Sowas findet man in dem Spiel wieder. Man hat quasi das komplette Gebäude aus Maniac Mansion hier in dem Spiel auch nochmal in anderer Funktion mit übernommen. Und da sind eben viele nette Bezüge auf die alten Spiele. Aber man merkt eben auch, dass das Spiel da auch nicht so ganz raus kann. Also wenn man quasi eine komplett frische und neue Story haben will, dann ist vielleicht sogar ein Broken Age die bessere Wahl. Wenn man aber Spaß daran hat, eben nach all den Jahren nochmal in die 80er zurückzukehren und die Spiele, die man früher als Kind gespielt hat, da nochmal wieder zu erleben, ähnlich wie es eben bei deiner Collection auch war, dann wird man da, glaube ich, gut bedient. Also mir hat es gefallen. Mir gefällt auch eben, dass viele Dinge von früher nochmal mit einem Augenzwinkern wieder eingebaut wurden oder manche Dinge vielleicht sogar identisch waren. Stichwort Hamster in der Mikrowelle und ähnlichem. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch sagen, boah, fällt dem Mann eigentlich nach 40 Jahren nichts anderes mehr ein? Irgendwie hat man den Eindruck, das Ganze ist ideenlos. Also ich kann beides nachvollziehen. Wenn man jetzt das Spiel so für sich nimmt, glaube ich, kann man das einmal machen. Die Frage wäre, wenn es eine Fortsetzung irgendwann gibt, ob er es da schafft, sich von dem loszulösen. Weil ja, so wie er es hier gemacht hat, glaube ich, kann man nur einmal machen.
Dann stelle ich dir genau dieselbe Frage, wie ich sie mir vorhin gestellt habe mit der Disney After Collection. Ich bin jemand, der, ich habe nur Monkey Island auf dem iPod gespielt gehabt, auf dem iPod Touch. Das ist das einzige LucasArts Adventure, was ich jemals durchgespielt habe. Kann das Spiel für jemanden wie mich, obwohl es halt so viel auf diese andere Spiele aufbaut, referiert, könnte ich auch meinen Spaß damit haben oder musst du dieses Vorwissen mitbringen, um da gewisse Rückschlüsse zu ziehen, um halt Spaß aus diesen bekannten Schauplätzen ziehen zu können?
Na, wie das immer so ist, also ich glaube, dass du schon Spaß damit haben kannst. Du wirst aber eben nicht alle Späße verstehen, was aber nicht schlimm ist. Da ist noch genügend anderes Lustiges drin. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass du den Humor von damals magst. Und wenn der bei dir damals schon nicht gezündet hat, dann wirst du dich schwer tun, weil da macht das Spiel jetzt eben nichts anderes. Und der Humor drückt sich in den Spielen ja viel eben durch die skurrilen Charaktere aus, durch das absurde Benutzen von irgendwelchen Gegenständen miteinander, wobei das in dem Spiel schon deutlich logischer geworden ist. Also insgesamt muss ich sowieso sagen, man hat zwei Schwierigkeitsgrade, einfach und schwer. Bei einfach wird, kann man sagen, die Hälfte der Rätsel weggefiltert. Das heißt, wenn ich konstruiere mal jetzt irgendwas, was in dem Spiel so nicht vorkam, wenn es so ist, dass du eigentlich ein Blatt Papier quasi erstmal teilen musst, damit du das in irgendwo in ein Loch einstopfen kannst, um damit ein Loch zu schließen. Und dann in dem schweren Spiel müsstest du dann erst noch eine Schere bekommen, um das durchzuschneiden. Um die Schere zu bekommen, musst du irgendeinem Typen die abschwatzen, der hat dann auch eine Aufgabe für dich. Würdest du dann auf einfach direkt das halbe Papier finden, was du da direkt reinstopfen kannst. Also so in der Art hat man da die Rätsel quasi so ein bisschen aufgebläht für die schwere Variante. Ich habe es auf schwer gespielt. Trotzdem war es so, dass man eigentlich ohne jetzt wirklich nachgucken zu müssen, alles auch logisch lösen kann, weil bis auf ein Rätsel, behaupte ich, waren alle Dinge tatsächlich auch mit den Gegenständen so zu machen, wie man es erwartet. Das heißt, man hat nicht sowas wie benutze Gurke mit Briefträger, um dann irgendwie was ganz Absurdes zu bekommen, sondern hier war es dann auch eher so benutze Kerzenwachs mit Glas und dann rein ins Feuer, um das zu schmelzen oder ähnliches. Also schon Dinge, die dann auch irgendwo sich logisch erschließen, was dazu auch geführt hat, dass ich tatsächlich nach circa anderthalb Stunde suchen und dann nichts herausfinden, nur einmal nachgucken musste an einer Stelle. Das war dann aber auch, finde ich, das einzig unlogische Rätsel im Spiel und ja, da wäre ich wahrscheinlich auch noch nach 80 weiteren Stunden rumlaufen nicht drauf gekommen.
Wir haben nachher einen kleinen Spoiler-Part, weil du über die Geschichte sprechen möchtest. Ich bitte darum, dass du mir erzählst, um was es da ging.
Werde ich machen, ja.
Danke.
Ja, ansonsten, man hat sehr viele charmante Charaktere, habe ich eben schon gesagt. In dem Spiel spielt man auch diverse. Jetzt ist es schon wieder zwei Wochen her, dass ich es durchgespielt habe. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, hat man 5 Charaktere im Spiel, die man spielt. Können auch 6 sein. So dass man dadurch auch verschiedene teilweise Fähigkeiten von den Charakteren bekommt und man wechselt häufiger die Schauplätze. Das ist eigentlich ganz nett so. Die Abwechslung im Spiel kommt nämlich auch durch den Wechsel von Schauplätzen herein, die zwar am Ende alle miteinander kombiniert werden, aber man hat schon relativ früh im Spiel dadurch verschiedene, auch isolierte, kleinere Settings. Auch das macht so ein Spiel natürlich angenehmer und einfacher zu spielen, wenn du von vornherein weißt, hier sind nur die 3, 4 Bildschirme und ich habe die und die Gegenstände, irgendwie muss die Lösung damit dann auch zu schaffen sein.
Ne? So wie du das beschreibst, klingt das so, als hättest du es auf dem PC gespielt?
Nein. Also
okay.
Ich habe es für die Xbox gekauft, weil bei der Xbox die PC-Variante mit dabei war, mit diesem Play Anywhere. De facto weiß ich bis heute nicht, ob die schon auf Play Anywhere nachgeliefert worden ist, weil irgendwie stand da drin, ja, kommt jetzt bald, aber dann hat sich auf der Xbox schon durchgespielt. Lässt sich aber auch wirklich gut mit Controller steuern. Man kann über die Trigger oben, wenn man den Cursor schon so grob in der Nähe hat, die verschiedenen Hotspots auf dem Bildschirm durchklicken, dass man sieht, was eben vorhanden ist, womit man interagieren kann. Und über das Steuerkreuz kann man die Verben unten durchklicken. Also Maus ist sicher noch eine Spur eleganter, aber auf dem Fernseher über die Anlage und schön in groß und mit allem, was dazugehört, hat es mir also auf der Konsole richtig viel Spaß gemacht.
Okay, ist das auch auf PS4, Switch, weiß erschienen?
Nee, also ich habe, also es wäre das ideale Spiel auch für die Switch gewesen, allein wegen der Grafik. Es ist bisher nur für Microsoft herausgekommen.
Okay.
Ich hab den Eindruck, die haben eventuell nachher auch noch, ohne das groß publik zu machen, da noch 1, 2 Euro draufgeschmissen. Ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt Spekulation von mir. Da muss man ja auch immer vorsichtig sein, weil man sonst den Zorn der Bäcker irgendwie wahrscheinlich auf sich zieht. Aber ich find's schon komisch, dass das Spiel eben dann jetzt erstmal nur für die Xbox und für den PC herausgekommen ist. Eigentlich wäre ja die PS4 mit ihren zig Millionen Nutzern auch noch eine logische Alternative gewesen.
Ja, das wundert mich ein bisschen. Ich habe gefragt, ob es auch auf Konsole verfügbar ist, weil mich ich habe die ich habe den Namen vergessen. Die haben Full Throttle, Grim Fandango und davor dazwischen lag das mit dem Zeitreisen.
Sam and Max.
Nein, das mit den Zeitreisen, wo man
The Dick?
Nee. Die drei verschiedenen Day of the Tentacle, das die sind ja auch auf der PS4 verfügbar. Und ich habe davon bisher nur Day of the Tentacle ein bisschen gespielt. Und ich finde halt, wie sie die Steuerung portiert haben, zwar sehr interessant und auch funktionsfähig, aber so wie du das beschrieben hast, dass man halt diese Verben separat über das Steuerkreuz auswählt. Das hatte mich halt so gewundert, weshalb ich dachte, das wäre ursprünglich nur für den PC erschienen, weil ich habe mich nicht weiter damit auseinandergesetzt, weil wie gesagt, ich bin Adventure-Muffel. Und das klingt schon ziemlich durchdacht, sage ich mal, ja. Wie man so ein oldschooliges Spielprinzip halt umsetzen kann. Weil wenn du zum Beispiel die Monkey Island-Spiele gespielt hast auf der 360 oder ich habe halt den iPod Touch Port gespielt, da haben die das ja so vereinfacht, dass das alles über einen Cursor läuft.
Ja, das hat man hier bewusst eben dann an der Stelle nicht gemacht, ja. Wobei man auch sagen muss, dass es quasi keine Timing-Rätsel gibt. Zumindest ist mir jetzt keins in Erinnerung geblieben. Du hattest ja früher schon mal häufiger in den Spielen, dass du warten musstest, bis sich eine Figur umdreht und dann musstest du ganz schnell in den Menüs was zusammenklicken und dann das dann eben damit benutzen, wo der gerade nicht hinguckte. Zum Beispiel auf die Kiste, die hinter der Figur steht. Und das hat natürlich so ein bisschen Mausakrobatik damals benötigt. Das gibt es hier nicht. Deswegen, also selbst wenn es etwas umständlicher ist, kann man sagen, ist es egal, weil dann braucht man halt ein bisschen länger, um sich da alles zusammenzuklicken. Was ich vergessen habe, das kann man eigentlich auch schon mal sagen, jetzt vor dem Spoiler-Teil, die haben dadurch, dass das Ganze ja auch gebackt worden ist und es ein Bäcker-Tier war, im Spiel in der Form als Bäcker aufzutreten, dass man eine virtuelle Telefonnummer in dem Spiel bekommt, da hängen an diversen Stellen Telefonbücher. Und wenn du dann in dem Telefonbuch guckst, Maurice hat die Nummer 4455 und die gibst du dann an einem der Telefone ein, dann kommt von dir ein Anrufbeantworterspruch. Und das heißt, du hast da eine Vielzahl, wahrscheinlich ein paar hundert lustige Anrufbeantworter-Sprüche und wenn du dann auch teilweise deutsche Namen siehst, wenn da einer Peter Becker heißt, dann kann man davon ausgehen, in der Regel, der wird dann deutsch sein oder eben auch andere Namen, dann kommen tatsächlich auch deutsche Anrufbeantworter-Sprüche. Andere sind auf Englisch, Französisch, eben je nachdem, wo der Becker herkam. Das ist ganz nett gemacht.
das ist eine coole Idee, ja.
Und vor allen Dingen, viele von denen sind auch wirklich dann witzig, dann heißt es ja nicht, hallo, ich bin der Thomas, ich bin gerade nicht da, sondern da haben die Leute echt einen rausgehauen. Also es lohnt sich allein, sich da mal durchzuhören, da gibt es übrigens auch ein Achievement für, wenn man, glaube ich, sich mindestens 100 angehört hat von denen, aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Und das ist auch insgesamt, auch wenn dieses Rätsel insgesamt etwas überstrapaziert wird, aber du hast ganz viele Situationen in dem Spiel, wo dieses Telefonbuch quasi dich weiterbringt im Spiel. Und da ist dann auch so ein bisschen Kombinationsgabe gefragt, so nach dem Motto, boah, ich müsste jetzt irgendwie einen Klempner haben, wo kommt, und ich weiß nicht, wo der herkommt. Ach, warte mal, da ist doch ein Telefonbuch, gucken wir mal im Telefonbuch, ob es da eine Nummer von einem Klempner gibt. Und dann kann man dann da anrufen und dann geht's dann weiter. Und das haben sie ein paar Mal in dem Spiel eingebaut. Das fand ich eigentlich auch sehr innovativ, zumal das dann auch so Dinge sind, die in Komplettlösungen oder ähnlichem auch dazu führen können. Ich weiß nicht, ob die Nummern mal durchgemixt haben, aber dass man nicht so ganz so stur nach Lösungen theoretisch dann auch spielen kann.
Ja, am besten wäre es natürlich, wenn es ein physikalisches Telefonbuch beilege und man dann als Kopierschutz eine Telefonnummer aus jedem Telefonbuch raussuchen müsste.
Das stimmt. Also dieses übliche LucasArts Reel, was früher den Spielen beilag, wo man so verschiedene Köpfe oder irgendwas miteinander verdrehen musste, das gab es natürlich nicht.
Ja.
Dafür ist das Spiel nicht teuer, 20 Euro für bei mir knapp über 20 Spielstunden ist, glaube ich, ein sehr fairer Preis. Wobei man sagen muss, in den 20 Spielstunden, da waren auch ein, zwei Situationen drin, wo ich mal wirklich dann eben eine Stunde oder anderthalb die Bildschirme abgeklappert bin, weil ich natürlich den Ehrgeiz hatte, nicht nachzugucken. Um dann einfach zu sehen, wie es weitergeht, ne? Dass man dann da festhängt. Wenn man das nicht ab kann, dann ist das Spiel auch nach wie vor das Falsche. Weil ich glaube schon, wenn man das Spiel auf Easy spielt oder eben das Spiel mit einer Komplettlösung spielt, dann kann man das sicherlich also gemütlich mit allen Dialogen anhören innerhalb von wahrscheinlich 5-6 Stunden durchspielen. Das ist eben dann doch sehr, ja, mit sehr viel Leerlauf und Überlegungsphasen dann auch versehen, das Ganze.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich dadurch zum Adventure-Freund werde.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also es ist für Rückkehrer ins Adventure-Lager, glaube ich, das richtige Spiel. Und da würde ich es auch empfehlen. Es ist sicherlich nicht das beste Adventure aller Zeiten, aber es ist eins der besten Adventure der letzten Jahre. Dedelic hat ja als deutsche Schmiede für Adventure in den letzten Jahren ein paar gute Spiele rausgehauen und das Spiel ist aber das erste eigentlich seit langer, langer Zeit, was dieses alte LucasArts-Flair wieder heraufbeschworen hat. Insbesondere auch deswegen, weil zum Beispiel die deutsche Übersetzung wieder von Boris Schneider gemacht worden ist, der mittlerweile ja Boris Schneider Jona heißt. Früher war er noch in der Xbox, mittlerweile übersetzt er quasi hobbymäßig dann wieder so ein Adventure. Und das hat er richtig gut gemacht, also die deutsche Übersetzung hat auch sehr viel Flair, viel Wortwitz, hat nach wie vor so gewisse Dinge natürlich, die sich schwer übersetzen lassen, wo wahrscheinlich sogar im englischen Original anderer Text ist, aber da hat er dann auch versucht, das Ganze eben ins Deutsche zu transportieren. Zum Beispiel irgendwie in einer Szene wird so eine amerikanische 80er-Jahre-Fernsehshow gezeigt, das ist dann halt in der deutschen Variante Wetten, dass. Das kann man ja jetzt mögen oder nicht, aber das finde ich eigentlich ganz, ganz geschickt gemacht so in der
Form. Wobei du heute ja heutzutage ja den Vorteil hast, dass du wahrscheinlich einfach deine Konsole auf Englisch stellst und dann kannst du das auch nochmal auf Englisch
anschauen. Ja, klar. Das kannst du anstellen am
Anfang. Ah, okay, okay.
Und das ist sehr, sehr nett gemacht.
Dann habe ich habe noch zwei Fragen zum Spiel.
Ja,
gerne. So wie du das gerade beschrieben hast, klingt das so, als hätte es keine Sprachausgabe.
Doch, komplett vertont.
Okay, also ist es dann auch auf Deutsch vertont?
Nein, da fällt mir gerade auf.
Das hat mich nämlich gerade verwundert, weil so wie du es beschrieben hast, ja. Müsste ich dann ja gar nicht erst auf Englisch stellen, wenn ich den Fernsehton habe oder eine Figur irgendwas sagt, dann bekomme ich das ja auf Englisch und durch die Untertitel auf Deutsch mit.
Ja, also du hast die Sprache auf Englisch komplett, du hast den Untertitel auf Deutsch und dadurch kriegt man dann die Unterschiede auch teilweise mit. Aber du merkst schon, in dem Moment, wo da deutscher Untertitel ist oder deutsche Sprache irgendwie, man schaltet, also ich kann auch gut das Gesprochene zu einem gewissen Teil ausschalten, nehme dann zwar den Stimmklang wahr, aber ich lese das Ganze dann trotzdem. So habe ich es scheinbar dann unbewusst auch überwiegend gemacht.
Okay, sind dann die Anrufbeantworter auch entsprechend aufgenommen und nicht nur Text.
Die sind aufgenommen,
okay.
Das ist ja das Coole. Du hörst die Stimmen der Bäcker.
Deswegen frage ich nämlich, weil ich habe mir das jetzt einfach nur als Text vorgestellt, weil ich das zu oldschoolig im Kopf habe, aber dann ist mir eingefallen, Moment, sowas wie Day of the Tentacle hatte ja auch Sprachausgabe. Und klingt die dann auch ein bisschen oldschoolig oder ist das schon sehr modern von der Klangqualität?
Nein, also die ist tadellos, ist gut gemacht. Man hat sogar verschiedene Akzente versucht einzubauen, je nachdem, wo die Figuren herkommen. Das haben sie wirklich professionell aufgenommen und ist gut gelungen. Also da
okay.
Gibt's nichts zu meckern an der Stelle.
Dann die zweite Frage hat auch was mit Ton zu tun, nämlich die Musik. Ist das oldschoolige Düdelmusik oder ist das modernes Orchester?
Auch da könnte ich jetzt die Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich habe es als düdelige Musik wahrgenommen. Also Orchester war es auf keinen Fall. Aber die Musik, obwohl sie mir beim Spielen passend erschienen ist, ist sie nicht sonderlich hängen geblieben. Also sowas wie dieses Monkey Island-Thema am Anfang, was ich sofort mitsummen kann, könnte ich jetzt an der Stelle jetzt eigentlich nach 3 Wochen oder 2 Wochen nach dem Spiel hier schon nicht mehr sagen. Das Ganze hat am Anfang so ein bisschen Akte X-Flair, auch von der Musik her, aber Ja, also ich meine, das war so eben dieser typische LucasArts Sound von früher, aber kein
Orchester. Okay. Ja, dann hat das doch schön eingefangen, finde ich.
Ja, dann würde ich sagen, spoiler ich jetzt noch ein bisschen was zur Story. Wer das also jetzt nicht hören will, sollte vielleicht jetzt schon ausschalten. Dann würde ich sagen, verabschieden wir die Hörer auch jetzt schon zum ersten Mal. Ja, also dann vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Und wer jetzt noch dabei bleibt, kriegt noch ein paar Story-Spoiler auf die Ohren.
Ja, weiterhören auf eigene Gefahren. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.
Ciao. Und wieder da. So, jetzt geht's los mit dem Spoiler.
Darf ich zuerst das Rätsel hören, ja, wo du hängen geblieben bist?
Ja, also es gibt an einer Stelle in dem Spiel eine Situation, wo man zu einem geheimen Treffen von Widerständlern kommen muss. Also es ist so, dass in dem Spiel diese Stadt Thimbleweed Park, die ist komplett entvölkert und die meisten Geschäfte sind leer und es geht scheinbar irgendwas vor, was so gar nicht koscher ist. Und das scheint in irgendeiner Form mit der Fabrik des Stadtmoguls zusammenzuhängen. Und die Leute, die Aluhüte tragen und sehr konspirativ an sich unterwegs sind, die treffen sich an einer bestimmten Stelle. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch schon, weil man einen Flyer gefunden hat. Und da hieß es, die treffen sich in der Nähe am Zaun. So, und dann habe ich alles abgesucht, um diesen verkackten Zaun zu finden und ich habe nichts gefunden irgendwie. Das hat mir dann doch ordentlich Kopfschmerzen versehen. Und es gibt ein Waldstück. Dieses Waldstück ist so ein bisschen dem Labyrinth in Monkey Island nachempfunden. Auch da gibt's so einen Navigatorkopf, falls ihr das was sagt. Das ist so ein Schrumpfkopf, der einen durch den Wald führt. Das haben sie da auch schön nachempfunden. Nur wenn man das genauso macht wie bei Monkey Island, kommt man zwar an der Ende an einen interessanten Punkt, aber da gibt's dann nur ein Achievement und so. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben den Eindruck, sie haben Monkey Island gespielt und wissen, wie man diesen Kopf benutzt. So sinngemäß.
Ja.
Das war aber an der Stelle nicht die Lösung des Spiels. So, und bevor man in den Wald reingeht, gibt's eine Pfütze, die ist auf dem Boden. Die habe ich auch gesehen, habe geguckt, ob man damit irgendwas machen kann, konnte man aber nicht, vor allen Dingen nichts Sinnvolles irgendwie. So, und jetzt kommt's. Jetzt gibt's an anderer Stelle in der Spielwelt eine Art Anlage, eben diese Fabrik von diesem Stadtmogul. Und aus einem Leck in dieser Fabrik tropft radioaktive Flüssigkeit. So, diesen radioaktiven Schleim, das hatte ich schon hinbekommen, habe ich in einem Pokal, der mit besonderen Metallen, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, versehen war, aufgefangen, sodass die Suppe da drin war. So, und jetzt hätte man diese radioaktive Flüssigkeit aus diesem Pokal in diese Pfütze gießen müssen, damit, wenn Leute da durchgehen und dieses konspirative Treffen war in diesem Wald und zumindest nach dem, was ich gefunden habe, war das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das in diesem Wald war, weil dieser Zaun, den ich gesucht habe, steht irgendwo in diesem Wald und ich wusste vorher eben nicht, dass dieser Zaun in dem Wald ist. So, und wenn du dann dieses radioaktive Zeug in die Pfütze kippst, rannten die Leute durch die Pfütze und haben leuchtende radioaktive Spuren hinterlassen in diesem Wald und dann konnte man dann anstatt eben dem Navigatorkopf durch dieses wilde Labyrinth zu folgen, den Spuren folgen. Und das Rätsel fand ich, zumindest mit dem, was ich gefunden habe, nicht lösbar und nicht nachvollziehbar. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass da das Spiel einem eben keinen Anhaltspunkt gibt, dass man in irgendeiner Form diesen Zaun in diesem Wald suchen muss.
Ja, und das klingt sehr ärgerlich.
Ja, gut, aber das war das einzige Rätsel so in der Form und da habe ich zumindest mir dann den Wink quasi mit dem Zaunpfahl holen müssen, wo es hieß, das Ding ist quasi in dem Wald drin und dann habe ich den Rest mir selber zusammengereimt irgendwie, aber da wäre ich sonst auch nicht drauf gekommen. Ich glaube, da hätte ich noch ewig gesucht. Klar kann man irgendwann anfangen, alle Gegenstände, die man hat, mit allem zu benutzen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte das Spiel wahrscheinlich bestimmt schon an die 40 Bildschirme. Also da wäre man dann noch mal 3-4 Stunden mit zugange gewesen.
Ja.
Ja, der eigentliche Story-Clou ist eigentlich, ich habe es gerade schon so grob umrissen, man versucht ja einen Mordfall zu lösen in diesem Spiel. Und der Mordfall Da werden zwei FBI-Agenten, die so ein bisschen wie Mulder und Scully aussehen, in die Stadt geschickt. Und bis zum Ende des Spiels stellt man eigentlich fest, dass der Mordfall damit zusammenhängt, dass eben in dieser Fabrik eine KI, also eine Roboterintelligenz, entstanden ist, die dieser Stadtmogul irgendwann gezüchtet hat. Und die hat quasi die Kontrolle dann übernommen und ist auch noch für einige andere Ungereimtheiten innerhalb von dieser Stadt verantwortlich gewesen. Und gleichzeitig hat man ein so ein Mädchen, was man auch selber steuert. Und dieses Mädchen wollte eigentlich schon immer bei Lucasfilm, das nennt sich irgendwie Mucasfilm oder so ähnlich, in dem Spiel haben sie so ein bisschen abgewandelt den Namen, Programmiererin werden. Und das schafft sie dann auch. Und das ist die Tochter von diesem Stadtmogul. Und irgendwie laufen die Fäden dann so zusammen, dass dieses Mädchen dann aber feststellt, dass der Stadtmogul eigentlich gar nicht böse geworden ist, wie alle denken, sondern dass diese KI eigentlich im Hintergrund dafür verantwortlich war und dass ihm die Sache mehr oder minder über den Kopf gewachsen ist. Und er ist dann gleichzeitig wohl auch noch wahnsinnig geworden, weil er herausgefunden hat, dass er sehr wahrscheinlich nur die Figuren einer Software ist. Und dann durchbricht dieses Spiel eigentlich, wie man beim Theater sagt, die vierte Wand. Weil dann stellt man eben dann irgendwann fest, okay, die Figuren im Spiel realisieren, dass ich mit denen die ganze Zeit rumspiele. Weil dann stellt die auf einmal Fragen, so nach dem Motto, ich habe gar keine Mutter, wieso habe ich keine Mutter? Ich kenne nur meinen Vater. Liegt das daran, weil ich nur eine geschriebene Skriptfigur bin? Und das ist natürlich schon so ein bisschen, du hast Monkey Island 2 wahrscheinlich nie gespielt.
Ich habe nur den ersten gespielt, leider.
Das ist quasi auch gleichzeitig das Ende von Monkey Island 2, wo der Guybrush Threepwood am Ende quasi feststellt, dass er eigentlich nur ein kleiner Junge ist, der in einem Vergnügungspark mit seinem Bruder abhanden gekommen ist. Und der Bruder ist eben der LeChuck und er ja eben Guybrush Threepwood. Und das fand ich schon, also das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, das ist super schön, dass man da wieder diesen Transfer hat zu den alten Spielen. Gleichzeitig war es am Ende aber dann die gleiche Auflösung und letzten Endes, wer die Leiche am Anfang gekillt hat, so wirklich rauskommt es nicht. Ich vermute, es war dieser Roboter, aber 100% wissen tut man es eigentlich nicht, obwohl man das Spiel durchgespielt hat. Das Spiel endet dann eigentlich damit, dass man die Software quasi selber löscht, dass man dieses Spiel zurücksetzt, damit man nicht dieses trostlose Leben dann in einem Computerspiel führen muss.
Also ein bisschen traurig. Also nicht die KI, sondern die Software, das Spiel praktisch, oder wie?
Nee, das Mädchen selber. Das Mädchen beendet quasi die virtuelle Existenz.
Okay.
Und damit eben das Spiel.
Okay.
Also es wird ziemlich abgefahren zum Ende, wie du merkst. Und das war schon nochmal so eine 180-Grad-Wende. Da habe ich so an der Stelle auch nicht mit gerechnet. Ich hatte eher mit dem normalen Ende gerechnet, aber das war nicht. Vor allen Dingen war das Spiel ganz am Ende, wenn du dann schon anfängst, die Welt quasi so langsam, das wird so gesagt, dass die Software so langsam runtergefahren wird, dann wechselt die eh schon nicht so dolle Grafik, dann auf so eine Art wirklich NES C64-Style, wo die Leute dann nochmal etliches schlechter wird.
Okay.
Das haben sie da wirklich nett eingebaut.
Ich kann mir vorstellen, sowas eher als Let's Play zu sehen oder so, wo jemand das unkommentiert spielt, weil rein von der Idee her finde ich das cool. Aber so wie du die Rätsel beschreibst, weiß ich halt von mir aus, weißt du, wenn ich es mir kaufen sollte, ich komme wahrscheinlich nicht über den ersten Screen raus. Und das ist einfach nur die liebevolle Art und Weise, wie man diese Geschichte erzählt hat. Ob es sich dann anbietet, das entweder einfach nur zu gucken oder, wie du schon gesagt hast, das hat ja diesen Easy-Mode, ob man es dann vielleicht darüber einfach mal versuchen sollte.
Das wäre eine Empfehlung. Ich meine, das Spiel, um noch den letzten Charakter auch zu erwähnen, das hat auch so einen nörgeligen Assi-Clown. Das ist auch eine echte Highlight-Figur. Ich glaube, das ist auch die Figur, die in dem Spiel wahrscheinlich auch noch am meisten dann nach Jahren hängen bleibt. Das ist so ein Clown, der dadurch erfolgreich geworden ist, dass er alle Leute immer anranzt und beleidigt. Und das macht er dann auch mit der Wahrsagerin des Dorfes. Die Wahrsagerin ist auch der Wahrsagerin von Monkey Island quasi aus dem Gesicht gesprungen. Und die verflucht ihn dann in der Form, dass er sein Make-up nicht mehr abbekommt, was ihn noch viel granteliger macht. Aber das ist so eine Figur, ja, die ist eigentlich auch herrlich geschrieben und wahrscheinlich eben das Highlight so mit des Spiels. Und viele von den anderen Figuren im Spiel werden von der gleichen Figur gestellt, wo man sich am Anfang auch so denkt, okay, ist das hier Incest? Ist das immer der gleiche, der einfach nur in andere Rollen in der Stadt schlüpft und das irgendwie mit dieser Verschwörung zusammenhängen könnte? Erklärung am Ende war dann einfach, dass die Programmierer quasi Geld sparen mussten. Wo das Mädchen sich dann auch fragt, ist es dir noch nie aufgefallen, dass die halbe Stadt irgendwie gleich aussieht? Das ist kein Zufall, das ist Kostenersparnis der Programmierer gewesen.
Okay.
Ja. Ja, ja, du siehst, das Spiel hat viele Facetten, man könnte wahrscheinlich noch ewig reden. Ich glaube, an der Stelle soll es aber erstmal reichen. Das ist jetzt auch ausreichend gespoilert. Sei denn, du hast noch irgendeine konkrete Frage, aber.
Nein, so von dem, wie ich es mitbekommen habe, wie gesagt, ich würde sagen, als Spiel ist das, glaube ich, nichts für mich. Da bringt der Retro-Charme mir nichts, weil ich keine Nostalgie dafür habe. Da bringt die Anspielung nichts, weil ich Monkey Island und Monkey Island habe ich durchgespielt. Day of the Tentacle habe ich, eine Stunde oder so gespielt und bin nicht wirklich weit gekommen. Und ich kann dazu, glaube ich, einfach mich nicht beziehen. Aber so rein von der Erzählung her, so wie du das beschreibst, klingt das schon so nach etwas, was ich zumindest mal in irgendeiner Art und Weise gesehen haben wollte.
Ja, also dann ist vielleicht wirklich ein Let's Play die richtige Wahl. So Spiele mit Komplettlösung zu spielen, finde ich immer ein bisschen langweilig, will ich nicht sagen, aber gewisse Rätsel, das ist auch das, woran man sich dann noch erinnert. Also hier die Geschichte, die ich dir eben erzählt habe, eben mit den Fußspuren in der Pfütze, das bleibt natürlich hängen. So wie drei andere Sachen in dem Spiel, wo ich auch ewig dran gesessen habe, auch die bleiben hängen.
Ja.
Und das sind die Sachen, die den Charme von so einem Spiel dann auch mit ausmachen. Genauso wie wahrscheinlich eben bei einem anderem Action-Spiel besonders harte Bossgegner hängen bleiben, da sind das hier die Rätsel. Und wenn man das dann nach Komplettlösung komplett spielt, weiß ich noch nicht mal, ob das den Charme so ganz entwickeln kann. Ne? Das ist das, was die Dark Souls-Spieler ja auch sagen. Es darf nicht so einfach sein. Aber dann vielleicht lieber als Let's Play gucken. Ne?
Ja, auf jeden Fall hast du ein leichtes Interesse wecken können.
Ja, gut. Ja, vielleicht hat es den Hörern ja auch gefallen. Bisher kenne ich noch nicht so viele, die dieses Spiel gespielt haben. Der Kai hat es auch gespielt. Der hat heute auch den Podcast wegen Krankheit leider absagen müssen. Insofern, mal gucken, was Kai vielleicht noch im Nachhinein zu dem Spiel sagt, wie es ihm gefällt. Aber er ist ja auch mit den alten Classic Adventures groß geworden. Ich kann mir vorstellen, dass er da zumindest auch so ein bisschen Charme rausziehen konnte. Oder kann.
Ja, er hat ja schon einen riesigen Post in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, mit all den Anspielungen, die er gefunden hat.
Ja, wirklich viele von diesen alten Charakteren aus den alten Spielen, die finden sich hier nun mal wieder. Ob das jetzt eben so ein Dr. Fred ist oder die alte Truppe, die überhaupt in dieses Maniac Mansion Haus eingezogen ist. Ich hatte eben schon gesagt, aus Zack McCracken bestimmte Sachen. Da ist eben ganz viel, was man darin wiederfindet und das lässt das Herz dann einen höher schlagen. Na gut.
Oh, ja, übrigens, sagen, Schande über mein Haupt, dass du hast dieses Alien aus Day of the Tentacle als Avatar hier in Skype, dass ich dich darauf vorhin nicht hingewiesen habe, als ich da nach dem Namen gesucht habe. Das ist mir gerade erst aufgefallen.
Ja, das habe ich schon ganz lange da, genau. Das habe ich irgendwann nur mal ausgetauscht. Da gab es irgendwann mal eine nicht ganz so pixelige Variante von, als Skype dann ja auch schöner geworden ist, habe ich das mal ausgetauscht ansonsten.
Ja.
Ja, ist aber eigentlich auch nicht mein Lieblingsspiel. Ich finde nur den Tentakel so cool. wenn es so von den Adventures rein ausgeht, was so mein Lieblings-Adventure ist, ist Day of the Tentacle nicht schlecht, aber ich glaube, da sind mir die Monkey Island und alten Indiana Jones-Spiele sogar noch lieber.
Ich wünschte, von den Indiana Jones-Spielen gäbe es eine Compilation. Und nicht nur von den Point and Click, sondern auch von den beiden 3D-Adventure-Dingern. Turm von Babel und Legende der Kaisergruft. Einfach so eine Indiana Jones Legenden Compilation irgendwie.
Da könnte auch nochmal was Neues kommen, aber die waren damals ja nicht schlecht, gespielt habe ich die, wobei die schon damals eben einen Ticken schlechter waren als Tomb Raider, ne? So zumindest für mein Empfinden. Und insofern weiß ich nicht, ob die Zeiten so gut überdauert haben.
Ich glaube nicht so vom Spielfluss her, aber ich habe halt auch damit können sie mich halt der Nostalgie wegen einfach wieder ins Boot ziehen. Und dann hätte ich halt nichts dagegen, wenn da auch die beiden Point-and-Click-Adventures mit beilegen.
Ja, die kann man übrigens heute immer noch gut spielen. Die sehen auch noch ganz passabel aus. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören an die Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn auch ihr irgendein besonderes Rätsel hattet, was euch besonders genervt hat, teilt uns das doch einfach mal mit. Würde mich zumindest interessieren, ob ihr das komplett ohne geschafft habt oder ob auch ihr an bestimmten Stellen nachgucken musstet. Wenn ihr es in die Kommentare reinschreibt, gebt aber bitte vorher eine fette Spoilerwarnung, weil wir wollen ja den anderen nicht den Spaß verderben.
Ja, du sagtest ja auch, es ist noch relativ neu. Daher genau, denke ich,
ist noch gar nicht so alt.
Sollte man da ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man beschreibt. Ja, dann ihr müsst euch vorstellen, wir hatten ursprünglich, wie gesagt, Kai noch geplant gehabt. Wir wollten noch über Resident Evil 7 sprechen, aber das kommt jetzt irgendwann später. Freut euch darauf. Oder es wird ein anderer Resident Evil Podcast, den wir versprechen und der niemals erscheint. Kann auch sein.
Ich wollte schon gerade sagen, du machst hier wilde Versprechungen, die jetzt schon. Aber Resident Evil 7 habe ich ja zumindest auch gespielt. Hast du das auch gespielt?
Nein, aber Andreas hat das noch gespielt. Also ihr wärt zumindest zu dritt.
Ja, sehr schönes Spiel. Solltest du mal irgendwann nachholen.
Ja. Lohnt sich. Habe ich auch noch vor.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, euer Thomas.
Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.